Sitzung am Kärntner Land für den Einstieg. Die zweite Referentin des heutigen Eröffnungsabends ist Gabriele Hackel. Sie schloss 2015 ihr Masterstudium mit der Arbeit über den nationalsozialistischen Strafvollzug und die Frauenstrafahndung auf Stadtwaldheim in Sachsen mit Auszeichnung an. Derzeit ist sie Doktorandin am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien und in ihrem Dissertationsprojekt über das Sondergericht Wien 1938 bis 1945 widmet sie sich ebenfalls der Geschlechter- und Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus. Sie veröffentlichte gemeinsam mit ihrem Sack zum Frauenzug aus Waldheim im Leipziger Universitätsverlag und sie ist Projektmitarbeiterin am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien. Schön, dass Sie da sind und wir sind schon sehr gespannt. Danke.
Also ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und mit dem Thema sprechen darf, weil es ja in der zeitgeschichtlichen Forschung bisher die Frauen im Strafvollzug eher weniger Platz gefunden haben. Ich fürchte, dass es auch im allgemeinen Bewusstsein diese Häftlingsgruppe eher wenig präsent ist. Die Gruppe Frauen, das ist ja eine sehr heterogene Gruppe. Sie definiert sich nicht anhand ihrer Ethnie, anhand ihres Alters oder aufgrund des Verurteilungsgrundes, sondern eben nur anhand ihres Geschlechts. Im Gegensatz zum Strafrecht gibt der Strafvollzug ja nicht vor, dass er geschlechterneutral wäre, sondern, und das wurde auch immer von ihm gefordert, er setzt eine geschlechtsspezifische Behandlung um in der Realität. Die strenge möglichst absolute Separierung der Geschlechter wurde ja bereits gefordert von den deutschen Gefängnisreformen im 18. Jahrhundert. Und auch danach gilt diese Behandlung ein ständiges Ideal des Justizvollzugs. Alte, junge, sogenannte arische, tschechische Frauen, deutsche Frauen, belgische, Zeuginnen Jehovas, Katholikinnen, Diebinnen, Mörderinnen und eben auch Widerstandskämpferinnen, sie alle saßen zusammen in Gefängnissen in der nationalsozialistischen Zeit. Und sie alle litten unter den sich stetig verschlechternden Haftbedingungen, allerdings nicht im selben Maß natürlich, denn die Geschlechtervorstellungen gestalten natürlich die politischen Überlegungen, ökonomische Überlegungen und eben auch die rassenideologischen Ideen den Strafvollzug. Die Haftbedingungen und der Alltag der Gefangenen im Strafvollzug, das ist das, was heute in meinem Vortrag im Mittelpunkt stehen soll. Am Anfang möchte ich aber noch kurz erklären, was denn die Zeitgenossen und Zeitgenossinnen damals unter Geschlecht verstanden, was sie unter Frauen verstanden und wie sich das eben dann im Strafvollzug niedergeschlagen hat. Heute hat sich ja zumindest ein Großteil der westlichen Gesellschaft das Wissen durchgesetzt, dass das, was wir jetzt weiblich und männlich definieren, nicht ahistorisch ist, sondern es unterscheidet sich nach Zeit und Raum. Das heißt, es geht um Konstrukte, die von der Gesellschaft gemacht werden. Im 20. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert, wurden aber das soziale und das biologische Geschlecht zusammengedacht. Sie wurden als Einheit gesehen. Und bestehen wurde dieses eine Geschlecht anhand der Anatomie eines Menschen. Also das ist das, was wir heute wahrscheinlich biologisches Geschlecht nennen würden. Mit diesen biologischen Merkmalen wurden Charaktereigenschaften zugeschrieben. Es wurde der Mann als völlig verschiedenes Wesen vom Wesen der Frau gesehen. Und ganz wissenschaftlich gesagt haben wir es also mit einem bipolaren, heteronormativen Ordnungssystem zu tun. Und nun ein Abweichen von dieser Geschlechterordnung. Das wurde insbesondere bei Frauen mit einer Minderwertigkeit in Verbindung gebracht und als kriminelle Veranlagung auch gesehen. Carsten Uhl hat also eine ganz ausführliche Analyse gemacht und auch er hat festgestellt, dass jede Kriminalisierung auch unter Einbeziehung der geschlechtlichen Komponente stattfindet. Für die Zeitgenossen war das nun so, dass sie haben eben versucht, die Argumentationsstrategien und das Geschlecht herum aufzubauen und sind zu dem Schluss gekommen, dass Frauen, die entweder zu weiblich sind oder Frauen, die nicht weiblich genug sind, eine kriminelle Veranlagung besitzen. Wenn sie aber ein normales Maß an Weiblichkeit hätten, dann würden sie auch nicht kriminell werden. Das heißt, ökonomischer Druck oder soziale Zwänge wurden nicht als Ursache für Kriminalität gesehen, zumindest nicht in erster Linie. Traten also Frauen aus der häuslichen Privatsphäre heraus, wollten sie in die Politik gehen, wollten sie keine Kinder gebären oder vielleicht einen sogenannten Männerberuf ergreifen, dann war dies ein Anzeichen für Minderwertigkeit. Die als Menschen weiblich konnotierten theoretischen Sphären, häuslich und öffentlich, waren im kriminologischen Diskurs also sehr präsent und hatten auch Auswirkungen auf den Strafvollzug. Die Realität sah natürlich dann ganz anders aus. Natürlich waren Frauen erwerbstätig, natürlich gab es jede Frauen. Doch es war auch in den 1945ern nach wie vor so, dass Heiraten und Mutterschaft die primären Ziele sein sollten, in denen wir Zeit müssen. Und der Nationalsozialismus brachte hier nicht viel Neues, ganz im Gegenteil. Die Anerkennung und der Wert einer sogenannten arischen Frau war natürlich ganz stark in die Mutterschaft gekoppelt. Und erst nach Kriegsausbruch wandelten sich dann auch die Aufgaben, das heißt, neben den Produktions- und Erziehungsarbeiten sollte sie dann auch vor allem für die Kriegswirtschaft tätig sein. Diese Ideen um die Geschlechterordnung und Geschlechterverhältnisse haben Auswirkungen auf den Strafvollzug. Bereits im 19. Jahrhundert lässt sich feststellen, dass im Vollzug vor allem den Frauen eben die Rolle der Hausfrauen Unternehmer gebracht werden sollte, dass es also Teil war der Besserung, im Strafvollzug zu einer normalen Frau zu werden, unter Anführungszeichen. Der Strafvollzug leistete ja also reproduziert einfach die Geschlechterrolle. Wie aber tat der Strafvollzug das nun? Das ist eine der Hauptfragen, die ich mir gestellt habe. Und der Strafvollzug hatte verschiedenste Mittel zur Besserung von Gefangenen, allen voran Arbeit und Seelsorge und in der Weimarer Republik dann auch vor allem Unterricht und Literatur. Ich habe dann auch festgestellt, dass sich auch die arbeitsfreie Zeit der Männer und Frauen entsprechend unterschied und ich konnte auch Unterschiede feststellen in der Unterbringung, Ausstattung und selbst in den Lebensmitteln und also in den Nahrungsmittelrationen, die Männern und Frauen gegeben wurden. Einige dieser Unterschiede möchte ich nun feststellen anhand des Beispiels Waldheim in Sachsen. Die Justizvollzugsanstalt in Waldheim wurde ja bereits 1716 eröffnet als erstes sächsisches Zuchtamt und Waisenhaus. Das heißt, es ist bis heute das älteste aktive Gefängnis in Deutschland. Seit Bestehen der Anstalt wurden dort Männer und Frauen untergebracht. Und zwar möglichst zuerst in getrennten Zellen, dann in getrennten Gebäudeflügeln und dann in getrennten Gebäuden. Im Jahr 1886 eröffnete man schließlich ein eigenes Weiberzuchthaus, das ganze 200 Meter entfernt war von der ursprünglichen Anstalt. Das heißt, wir haben jetzt mit zwei benachbarten Zuchthäusern zu tun, die aber eine Verwaltungseinheit hatten oder eine Verwaltungseinheit waren. Sie hatten einen und denselben Vorstand, die Versorgungslage war dieselbe und auch die Beschäftigungsmöglichkeiten für die Häftlinge, das war dieselbe oder die waren dieselben. Und so waren eben diese gute Vergleiche möglich zwischen Frauen und Männerstrafvollzug, deswegen auch die Wahl dieser Anstalt. Die Zeitanstalt oder Anstalt 2, so wurde das Weiberzuchthaus genannt, war gemessen an der Zahl der Insassinnen vom Kaiserreich bis in das sogenannte Dritte Reich, das oder eines der größten und bedeutendsten Deutschlands, nicht das größte. Die Maximalbewegungsfähigkeit des dreigeschossigen Gebäudekomplexes, das sehen Sie hier, war ursprünglich auf 400 Personen ausgelegt. Nachdem man die Zahl der Justizgefangenen im Nationalsozialismus so stark stieg, war die Anstalt anders überlegt praktisch. Der Großteil des Haftraums wird hier für Gemeinschaftshaft vorgesehen, das ist in den meisten sächsischen Anstalten so. Nur eine der vierflügigen Frauenstaffelstalle war mit Einzelzellen und mit Schlafzellen ausgestattet. Höchstwahrscheinlich 1924 ist dann eine Gefängnisabteilung eingerichtet worden und ab diesem Zeitpunkt hatte die Frauenstaffelstalle auch jeden Charakter eines Frauengefängnisses und nicht nur so sehr eines Zuchthauses. Das Gefängnis hatte keine eigene Küche, das heißt die Ausspeisung erfolgte durch die Küche des Männerzuchthauses. Und sie hatte auch keine Entbindungsstation und keine Mutterkindstation. Das heißt, sie war nicht dafür eingerichtet, Schwangere aufzunehmen oder dass Säuglinge geboren werden. Was allerdings die Nazis nicht daran hinderte, Hochschwangere im 8. Monat dort einzuweisen. In der Weimarer Republik waren die Gefängnisgefangenen dann in der Überzahl. Wie gesagt, es war ihr Gefängnis als Zuchthaus, das endete sich dann aber rasch nach der nationalsozialistischen Machtübernahme. 1937 wurde die Gefängnisabteilung wieder aufgelöst und das vormalige Weiberzuchthaus war nun wieder kleines Frauenzuchthaus. Trotzdem wurden dort auch jugendliche Straftäterinnen inhaftiert, 16-Jährige zum Beispiel, und auch erstbestrafte sogenannte Gestrauchelte wurden dort inhaftiert. Und das ganz einfach aus dem Grund, weil das Strafvollzugssystem in Deutschland nicht auf die große Zahl an Justizgefangenen ausgelegt war. Ein paar Zahlen aus Waldheim von 39 bis 44 verdoppelte sich die Zahl der männlichen Gefangenen vor Ort und die Zahl der weiblichen verfünffachte sich in diesem Zeitraum. Um nun langfristig Platz zu schaffen für die Gefangenen, wurden in Waldheim vor allem die Arbeitslagerung im Irak. Es wurden Baracken errichtet, Beamte wurden aus ihren Dienstwohnungen ausgewiesen, um mehr Haftraum zu machen, und die zwischen 1934 und 1936 kurzfristig eingerichtete Abteilung für Sicherungsverwahrte wurde wieder aufgelöst. Wir haben sie ja also, es waren ja also nur mehr vereinzelt Sicherungsverwahrte in Haft. Die Gestapelten habe ich bereits angesprochen, auch hier wurde die Zuständigkeit geändert, damit eben mehr Platz für Zuchthausgefangene war in Waldheim. Zum Beispiel wurden bis Oktober 1943 die Gestapelten aus Graz, Wien, Linz und Prag nach Waldheim gebracht. Das änderte sich im Oktober 1943, danach kamen sie nach Jauer in Schlesien. Das heißt, besonders in den letzten Kriegsjahren haben wir nun mehr sehr wenige Österreicherinnen in Waldheim einsetzen. Unter den Gefangenen der Belegschaft waren besonders viele, die als Diebinnen und Betrügerinnen verurteilt worden sind. Die Zahl der politischen war geringer, sie schwankte im Laufe der Zeit ziemlich. Man kann sagen, diese erste Verfolgungswelle, also ungefähr 1937, etwa jede dritte als politischer Häftling in Waldheim war. Danach sank die Zahl, dann war nur mehr jede achte als politisch war, und dann nach Kriegsausbruch stieg die Zahl wieder an das Vorkriegsniveau. Im Männerzuchthaus lag der Anteil der politischen durchwegs höher, mit mindestens 40% der Belegschaft. Unter den Männern waren aber auch verhältnismäßig mehr Mörderbeutel- und Sittlichkeitsverbrecher, während unter den Frauen vor allem Frauen waren, die in Kriegswirtschaftsverbrechen verurteilt worden sind oder wegen Abtreibung. Ich hoffe, man kann es halbwegs lesen auf der Grafik. Zur Nationalität der Gefangenen noch kurz. Von 1933 bis 1945, also den ganzen Zeitraum der nationalsozialistischen Herrschaft über, machten die deutschen Frauen den Großteil der Gefangenen aus. Ab 1942 haben wir es aber mit sehr vielen Nationalitäten zu tun. Den größten Teil der Ausländerinnen stellten die Tschechinnen aus dem sogenannten Protektorat Böhmen und Mähren. Aber auch sehr viele Französinnen, Belgierinnen und Polinnen waren in Waldheim gefangen. Wir haben aber auch Frauen dort aus der Sowjetunion, den Niederlanden, Italien, den USA und selbst aus der Schweiz. Wie wir schon gehört haben vom Kollegen, waren aber sehr wenig Juden oder Jüdinnen in den Vollzugsanstalten. Für März 1942 ließ sich feststellen, dass etwa 20 jüdische Frauen in Waldheim in Haft waren. Sie wurden ähnlich wie die politischen sehr oft an die Gestapo rückübergestellt. Wer auch noch in Konzentrationslager kam, das waren auch gewöhnliche Kriminelle, und zwar solche von ihnen, die als asozial eingestuft worden waren. Die meisten von ihnen wurden noch vor Ende ihrer Strafzeit in Konzentrationslager überstellt. Für Waldheim konnte ich hier 80 Frauen ausmachen, die von Dezember 42 bis Januar 44 nach Auschwitz und Ravensbrück gebracht wurden. Die meisten von ihnen waren wegen Fünferdiebstahls verurteilt worden und galten als sogenannte gefährliche Gewohnheitsverbrecherinnen, über die wir dann später bei dem nächsten Vortrag vom Kollegen Kramhütter noch mehr hören werden. Was erwartete nun aber die verurteilten Frauen in Frauenzuchthaus? Nach ihrer Einlieferung mussten sie natürlich erstmal die Aufnahmeprozedur über sich ergehen lassen. Das hieß, sie wurden in die Effektenkammer geführt, hatten alle persönlichen Gegenstände abzugeben, erhielten mit der Ausstattung ihre Kleidernummer, die nun jahrelang womöglich ihren Namen ersetzen sollte. Danach sollten sie möglichst bald zur Aufnahmeuntersuchung zum Anstaltsarzt, wurden einer Arbeitsbelegschaft zugewiesen und danach erfolgte das Kennenlernen mit der Anstaltsleiterin oder dem Anstaltsleiter je nach Anstalt. Danach folgten die ersten 6 Monate Einzelhaft, wie das ungefähr ablief, haben wir auch bereits schon gehört. Kurz zur Ausstattung vielleicht, die sollte im Wald bestehen aus einem schwarzen Kleid, einer Schürze, einem Unterrock, Schuhen, Socken, einer Decke, einem Trinkbecher und einem Kirchengesangsbuch. Dadurch, dass aber die Zahl der Häftlinge so hoch war, konnten natürlich nicht alle Frauen mehr damit ausgestattet werden. Und hier wurden insbesondere die ausländischen und die jüdischen Gefangenen diskriminiert. Wäschestücke konnten auch nicht mehr ausgebessert werden, gewaschen wurde nur alle 2 Wochen. Und der Dienststückverwalter bemerkte hierzu extra, dass das insbesondere bei Frauen sehr unhygienisch sei. Und es ist anzunehmen, dass sich eben auch die Verschmutzung mit Menstruationsblut anstieg, denn auch bei Hygieneartikeln bestand eine extreme Unterversorgung. Wir können genau nachvollziehen, dass jeder Gefangene Nationalsozialismus pro Monat genau 5 Einlagen zur Verfügung hatte. Deutsche Gefangene wurden, wie gesagt, bevorzugt behandelt. Und so waren es im Allgemeinen auch die polnischen und die jüdischen Frauen, die nicht einmal Strohsäcke erhielten, sondern nur mit ihrer einzigen Decke ausgestattet auf dem blanken Boden zu schlafen hatten. Die Schlafsäcke der Gefangenen fanden sich am Dachboden. Das war natürlich besonders in der kalten Jahreszeit sehr unangenehm und sehr problematisch auch für die Gesundheit der Gefangenen. Und die alten Holzbalken wird man aus dem komplett verseuchten Pflanzen. Man kann das auf der Zeichnung etwas erkennen, diese schwarzen Punkte links, das sollen die Pflanzen sein. Die Nächte der Gefangenen dauerten laut Tagesordnung vom 1. Oktober 1942, ich werde das relativ spezifisch, von 20 Uhr bis 5.30 Uhr am nächsten Morgen. Nach dem Aufschluss um 5:30 hatten sich die Gefangenen zu waschen, sie hatten sich anzuziehen, zu kennen, den Abortgrund zu entleeren und anzutreten, also auch im Waldheim wurde noch gekübelt, die Halle. Arbeitsbeginn war dann um 6.45 Uhr und Arbeitsschluss um 7 Uhr abends. Dazwischen gab es genau zwei Essenspausen und die Pause für den Freigang im Hof. Der dauerte in Waldheim eine halbe Stunde und auch hier hatten die Gefangenen im Kreis zu laufen einfach nur. Die Abendausspeisung erfolgte dann kurz nach 7, dauerte genau eine halbe Stunde und danach hatten die Belegschaften wieder mit der Schlafsäle abzulaufen. Nun am Samstag und Sonntag gestaltete sich das etwas anders, wobei ab 42 auch an Samstagen 7,5 Stunden gearbeitet wurde. Das heißt, nur an Sonntagen war dann der Tagesablauf eben verschieden. An Sonntagen schloss das Personal die Hafträume etwas später auf. Es erfolgte die Sachendurchsicht, die Belegschaftsräume wurden gereinigt und an diesen Tagen durften die Gefangenen selten duschen, manchmal eben auch Besuche empfangen, wenn es zugelassen wurde, wenn die Genehmigung erteilt wurde. Und ansonsten hatten sie die Frauen mit Handarbeiten zu beschäftigen, also Stricken, Schicken, manche durften auch Bilder malen. Und bis auf die Ausnahme der jüdischen und der polnischen Frauen durften auch alle Gottesdienst besuchen. Vorausgesetzt natürlich, dass sie im Antrag stattgegeben wurde, weil sie sich immer nach Vorschrift verhalten hatten und nicht aufgeben kann. Die Seelsorge verlor im Laufe der Zeit, also im Nationalsozialismus, aber immer mehr Bedeutung, das heißt, die Gottesdienste fanden immer seltener statt und auch Zellenbesuche gab es keine mehr. Was die Gefangenen am Sonntag aber noch durften, das war Bücher lesen. Und das ist wieder etwas, wo diese Geschlechterkonzeption sehr gut durchkommt, die ich vorhin erwähnt habe, denn für die Frauen war eine eigene Bibliothek eingerichtet und darin waren Bücher zu 6 Themenbereichen, die möchte ich kurz vorlesen. Die Themenbereiche waren Liebe und Ehe im Leben der Frau, Heim und Familie, die Aufgaben der Frau, Heim und Volk und Vaterland, die weite Welt und zuletzt Bücher zur Erbauung und inneren Aufrichtung. Wegen der Ausgabe dieser Lektüre gab es in der NS-Zeit aber kaum noch so etwas wie Unterricht oder jesuitische Maßnahmen im Erwachsenenstaffel zu. In der Weimarer Republik konnte ich feststellen, dass es in Weimar durchaus Nähkurse gab, es gab auch Schneiderkurse und es gab immer wieder Bildungsvorträge, die sich mit der Haushaltsbildung beschäftigten. Im Frauengefängnis Berlin gab es ausgehend Kochkurse und auch in Hamburg im Frauenzuchthaus gab es einen Kochkurs. Dergleichen gab es spätestens ab Kriegsbeginn, aber nirgendwo mehr in Deutschland. Was nun die Art der Arbeit anbelangt, so stellte die nationalsozialistische Machtübernahme nicht sofort ein Zentrum dar für die Häftlinge. Im Jahr 1934 war noch ein Großteil von ihnen mit den typischen Gefangenenarbeiten beschäftigt, das heißt Federn schleißen, Lumpen sortieren, Netze knüpfen. Die Männer waren in den Werkstätten, also Schlosserei, Buchbinderei oder Tischlerei eingesetzt und die Frauen mussten Näh- und Strickarbeiten leisten und außerdem waren sie in der Belegschaft in der Wäscherei. Diese Wäscherarbeit wurde wieder als besonders zweckmäßige Arbeit gesehen, als besonders wertvoll, da die Frauen dann eben auch häusliche Arbeiten machten und lernten. Zunehmend wurden die Gefangenen Waldheims aber für Landwirt abgegeben und eben auch für Unternehmer, die in und außerhalb der Anstalten ihre Betriebe einrichteten. Die Tätigkeit der männlichen Häftlinge oder die Art von Arbeit, die sie verrichteten, änderte sich dadurch kaum, während für die Frauen komplett neue Beschäftigungsfelder erschlossen wurden. Feldarbeit zum Beispiel hatten sie vorher noch nie gemacht oder mussten sie nicht machen, zumindest im Frauenzuchthaus. Und dann stricken sie Socken für die Wehrmacht, sie nehmen Schwesternkleidung für die Militärlazarette. Also Stricken und Nähen haben sie ja nach wie vor. Ab 1942 wurden sie aber auch für Metallarbeiten herangezogen erstmals. Und Mitte 1943 war der Großteil von ihnen damit beschäftigt, Maschinen wiederteilig herzustellen. Außerdem waren sie zu diesem Zeitpunkt schon in großer Zahl in Munitionsanstalten. Für all diese Tätigkeiten erhielten die weiblichen Gefangenen ca. 40% des Lohns der männlichen Gefangenen. Das entspricht allerdings dem Lohngefälle der freien Gesellschaft, das war also nichts, was strafvollzugsspezifisch gewesen wäre. Das Lohnniveau war noch für die gefangenen Frauen besonders gefährlich, weil es ihnen dadurch oft nicht möglich war, Lebensmittel zuzukaufen im Rahmen von Leistungsbelohnungen. Denn wenn man seine erfüllten Nationalsozialismus wurde man für seine Leistung belohnt. Man erhielt zum Beispiel das Recht, Lebensmittel anzukaufen. Wenn man aber nicht die finanziellen Mittel dazu hatte, dann hatte man Recht. Und die Frauen erhielten ohnehin schon niedrigere Nahrungsmittelrationen, weil sie auch einen niedrigeren Kalorienverbrauch hatten. In Balken war es zum Beispiel exakt so, dass nach der Verteilung der ersten Portionen im Frauenzuchthaus alles, was an Essensfesten übrig blieb, wieder in die Küche des Männerzuchthauses zurückgeschafft wurde und dort wurde es dann als Nachschlag an die Männer abgegeben. Man versuchte dann auch 1942 diese Regelung zu ändern, weil die Frauen sehr unter Hunger litten. Das scheiterte aber an der allgemeinen Versorgungslage. Also da kriegten weder Männer noch Frauen Nachschlag. Es gab einfach nicht mehr genug Lebensmittel. Ja, der Hunger der weiblichen Justizgefangenen, der ist seit Beethoven, das wird in den Zeitzeugen besonders deutlich. Man kann ab 1935 schon feststellen, dass die Qualität und die Quantität ausgegebenen Lebensmittel abnehmen. Und in den 1940ern erreichte dann das Niveau dieser Rationen, das Niveau der Rationen von KZ-Häftlingen. Kranke und Schwangere erhielten ausnahmsweise Eier und Milch. Oder sollten erhalten, ob sie wirklich ausgegeben wurden, konnte ich nicht feststellen. Aber ausländische und sogenannte asoziale Insassinnen wurden wieder mehrfach diskriminiert. Das besonders auch, weil der Anstaltsarzt in Waldheim ein besonders überzeugter Nationalsozialist war und er laut eigener Aussage genau wusste, welchen Stellenwert die Vollzugsgefangenen im Nationalsozialismus hatten. Der Arzt und die Schwester, die für die Krankenabteilung zuständig war, Anne Simon, vorher übersehen. Wir sehen hier die Wäschereibelegschaft hier, das ist eine kriminelle Gefangene beim Sockenstricken für die Wehrmacht. Das ist Anna Simon von Blumen, die zuständige für die Krankenabteilung. Sie war, wie gesagt, mit dem Arzt besonders gefürchtet. Die Häftlinge erhielten kaum eine angemessene Behandlung natürlich und das konnte man auch an den Todesraten jetzt nachvollziehen. Denn zwischen 1933 und 1945 versechsfachte sich die Zahl der Todesfälle dort vor Ort. Als Haupttodesursachen werden angegeben Tuberkulose, Magen-Darm-Erkrankungen und eben auch akutes Herzversagen. Letzteres ein klares Anzeichen entweder für Unterernährung oder Überbelastung oder Gewalttaten. Laut dem Bericht einer ehemaligen Politischen soll Anna Simon übrigens bei der Befreiung des Frauenzuchthauses am 7. Mai 1945 in einem Akt der Selbstjustiz durch die gefangenen Französinnen kurzerhand erschlagen worden sein. Das Todesregister verzeichnet aber übrigens Erschießen, also man ist sich nicht 100% sicher. Die letzten Monate vor der Befreiung im Mai 1945 waren für die Waldheimer Insassinnen besonders hart. Die Versorgungslage wurde immer prekärer und die Zahl der Häftlinge explodierte nochmal. Denn die Belegschaften der zahlreichen aufgelösten Anstalten in Fronten, die evakuiert wurden, die kamen zum Großteil auch nach Waldheim. Also aus Ostpreußen oder auch aus Cottbus kamen Frauen nach Waldheim. Das war dann exakt 180 Frauen, die nur mit Holzpantoffeln und zerschlissenen Decken ausgestattet worden waren. Sie kamen mit Fieberwurz nach Waldheim. Dort erhielten sie keinerlei medizinische Versorgung und als Haftfrauen standen nur mehr die Anstaltskapelle zur Verfügung. Wir sehen hier auf diesem Bild. Die Häftlinge hatten natürlich panische Angst, jetzt kurz vor Ende des Krieges noch durch Luftangriffe zu sterben oder durch die Exekutive dort getötet zu werden. Die Beamtinnen in Waldheim verhielten sich aber relativ passiv, sich lohnt nicht. Sie traben aber auch keine besonderen Vorkehrungen, um Gefangenen zum Beispiel frühzeitig zu entlassen. Auch zu Suiziden unter Beamtinnen kam es nicht. Anders nämlich so bei den Beamten im Männerzuchthaus waren sehr viele Belegschaftsführer und auch der Vorstand und auch der Anstaltsarzt hat mit seiner gesamten Familie Selbstmord begangen. Zu Massakern an Häftlingen kam es weder im Männer- noch im Frauenzuchthaus, wobei ich generell keine Kriegsendverbrechen dieser Art in Frauenstrafanstalten feststellen konnte. Nach 1945 wurde das Frauenzuchthaus noch etwa 5 Jahre genutzt als Haftanstalt, ungefähr bis zur Abhaltung der Waldheimer Prozesse dort. Danach diente es als Haftkrankenhaus und später als Psychiatrie. Ab den 1960ern wurde die Anstalt wahrscheinlich nicht weiter genutzt, im Jahr 2000 wurde es in jedem Fall abgerissen. Das heißt, es steht jetzt nur mehr das Männerzuchthaus, das wie gesagt seit 1716 existiert. Und damit bin ich in der Gegenwart angekommen und am Ende meines Vortrags. Ich hoffe, es war sehr informativ und halbwegs verständlich. Danke.
Vielen Dank. Ja, wir werden uns jetzt aufteilen in drei Gruppen. Und zwar ist auch das eine Reaktion auf Rückmeldungen aus dem letzten Jahr, wo der Wunsch sehr stark war, dass die Diskussionen nicht nur im Plenum stattfinden, sondern dass es in kleineren Gruppen die Gelegenheit gibt, auch zu sprechen über das, was wir gehört haben. Ich bitte Sie relativ zügig, dem Werner, dem Moritz und mir zu folgen. Wir sind in Seminarräumen.